Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dass unbekannte KomponistInnen oder verschollene Werke plötzlich auftauchen, das passiert in der Klassik doch immer mal wieder. Aber Instrumente oder sogar gleich eine ganze Instrumentenfamilie, das ist doch eher die Ausnahme. Die Musiker des Trio Les Arts aus Süddeutschland, die haben nun die sogenannten Sarrusophone wiederentdeckt. Instrumente, die bis 1920 vor allem in Frankreich sehr beliebt waren, die dann aber nach und nach wieder in der Versenkung verschwanden. Wie so ein Sarrusophon klingt und was man damit alles machen kann, das erfahren Sie jetzt von Susanne Pütz.
So klingen sie, Sarrusophone. Und ja, beim ersten Hinhören erinnert dieser Sound durchaus an ein Saxophon. Doch die Unterschiede sind markant. Während das Saxophon mit einem Mundstück und einem einfachen Rohrblatt aus Holz gespielt wird, entsteht der Ton bei einem Sarrusophon über ein Doppelrohrblatt, wie bei einer Oboe oder einem Fagott. Die Gemeinsamkeiten von Sarrusophon und Saxophon sehen so aus. Beide sind aus Metall und haben jede Menge Klappen. Kein Wunder, entstehen sie doch etwa zur gleichen Zeit in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Hochzeit der Militärkapellen und Blasorchester.
Wir denken an dicke Backenmusik, aber das waren damals richtig große symphonische Blasorchester, die sich Wettstreite, Wettbewerbe geliefert haben. Also das hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
So Stefan Hoffmann, Fagottist vom Trio Les Arts. Jede Kapelle will damals mit dem besten Sound punkten. Der Kapellmeister und Militärmusiker Pierre-Auguste Sarrus aus Paris sucht nach einer Alternative für Holzblasinstrumente wie Fagott und Oboe. Deren Klang, den schätzt er sehr, nur sollten beide kräftiger klingen und geeignet sein für Konzerte im Freien. Das wäre ideal.
Er wollte irgendwas haben, was man draußen spazieren tragen kann, das war Freiluftmusik, und das sich durchsetzen kann. Und da war natürlich so ein Blechinstrument, das aber ein Doppelrohrblatt hat, also diese Attacke, die man damit hat, diesen klaren, definierten Anstoß, das war das Instrument der Wahl, das gab es nicht. Und dann ist er wohl zu Herrn Gautreau und hat gesagt, kannst du sowas bauen?
Und das kann er. Pierre-Louis Gautreau, Instrumentenbauer aus Paris, legt also los und baut. Und zwar für alle gefragten Register, 7 insgesamt, vom Sopranino-Sarrusophon bis zum tiefen Kontra. Von diesem Klang sind die französischen Komponisten begeistert. Maurice Ravel, Paul Dukas oder Claude Debussy, alle schreiben für dieses neue Instrument Partien in ihre Orchesterwerke. Not amused dagegen ist Adolf Sachs, der Erfinder des Saxophons. Er prozessiert 3 Jahre lang gegen das Patent von Pierre-Louis Gautreau und Pierre-Auguste Sarrus. Sie müssen deshalb die Produktion erstmal auf Eis legen, erklärt Stefan Hoffmann.
Und diese 3 Jahre waren natürlich doof, weil man nicht weiterbauen konnte, weil man nicht weiterentwickeln konnte. Und die Zeit hat Herr Sachs genutzt, um seine Instrumente weiter zu forcieren. Aber es kam am Schluss raus, hochgerichtlich gibt es einen Entscheid. Nein, das Sarrusophon ist kein geklautes Saxophon.
Nicht geklaut, aber doch verwandt. Diese mittlerweile vergessenen Instrumente haben die Musiker vom Trio Les Arts vor gut 5 Jahren entdeckt. Der Oboist Stefan Egeling sieht eine solche Rarität zum ersten Mal in einer Vitrine bei seinem Instrumentenbauer.
Dann habe ich den Instrumentenmeister gefragt, kann ich mir das mal kurz ausleihen, und habe da reingespielt und wirklich gar keinen Ton daraus gekriegt. Ich habe gedacht, das Instrument, das funktioniert nicht, ne? Weil ich natürlich einfach mit meinem Oboenansatz da reingespielt habe und gedacht habe, ja, ist ungefähr die gleiche Tonlage, muss genauso funktionieren wie eine Oboe, aber das war nicht so. Also ich habe es gleich wieder zurück in die Vitrine gestellt und gesagt, nee, danke.
Doch der Musiker und seine Kollegen sind neugierig, wollen mehr darüber wissen. Keine leichte Aufgabe, nur wenige Instrumente gibt es auf der Welt, meist in Museen. Bei einer Auktion ersteigern sie dann ein erstes Sarrusophon, leihen ein weiteres dazu. Ab da heißt es ausprobieren, sagt Stefan Hoffmann.
Wir haben zu dritt gesucht, wie kann das denn klingen? Wir haben den Klang erforschen müssen erstmal. Wir reden von 5, 6 Jahren Vorlaufzeit, die wir brauchten, um die Rohre, das Material beizuschaffen und zu wissen, was wir wollen und überhaupt den Instrumenten die Möglichkeit zu geben, das herzugeben, was drinsteckt. Und das ist eine unglaubliche Menge, was da drinsteckt.
Bis die Musiker vom Trio Lézard diesen Tango von Igor Strawinsky spielen können, haben sie einen langen Weg hinter sich. Denn bis auf eine einzige alte Tonaufnahme von 1924 gibt es keinerlei akustische Vorbilder. Bleibt eine Frage: Warum ist das Russophon Anfang der 1920er Jahre überhaupt in Vergessenheit geraten? Stefan Egeling kann sich das nur so erklären.
Wir haben keine künstlerischen Gründe gefunden, wieso sich das Russophon nicht durchgesetzt hat. Da gibt es nichts, wo man sagen kann, ja, der Ton funktioniert nicht gut oder so. Es ist vollkommen ausgereift. Wir haben ein paar Theorien für uns. Die Wirtschaftskrise war zeitgleich mit dem Aussterben des Russophones. Das heißt, die Firmen haben einfach kein Geld mehr in dieses neue Instrument investiert. Man könnte auch denken, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte es weitergehen können. Da war vielleicht das Interesse an symphonischer Blasmusik nicht mehr so hoch.
Jetzt aber jedenfalls klingen sie wieder, diese fast vergessenen Instrumente. Im Trio Lézard kann man sie auch zusammen mit Saxophon erleben. Hatten sich deswegen einst Adolf Sachs und die Erfinder vor Gericht gestritten, so spielen diese jetzt ganz einträchtig zusammen.
Tja, tolle Sache, das Russophon. Wenn Sie das nochmal in Ruhe hören möchten, müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Ein neues Album des Trio Lézard, das ist nämlich gerade in Arbeit, soll noch in diesem Jahr erscheinen und wird dann, wenn es mal fertig ist, Edelmetall heißen.